Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir in die weite Welt hinausschweren, zumindest gedanklich. Es geht nach Bagdad auf die Spuren von Hella Mewis, der deutschen Kuratorin, die dort entführt worden ist. Es geht in die indische Vergangenheit mit Tondokumenten eines Klangarchäologen und wir bleiben auch zu Hause in unserer Reihe Denken im Urlaubszustand. Die Autorin Harriet Köhler findet nämlich, dass wir unser Glück viel öfter im Daheimbleiben und Nichtstun suchen sollten. Außerdem, Twitter löscht 7000 QAnon-Nutzerkonten. Ein Kommentar hier bei Fazit. Ohne Bagdad konnte sie nicht sein. Dort fühlte sie sich sicher, zumindest sehr lange Zeit, die deutsche Kuratorin Hella Mewis. Gestern wurde dann bekannt, dass sie entführt worden ist und es fehlt weiterhin jede Spur. Für irakische Künstler hat Hella Mewis viel bewegt. Das von ihr gegründete Kulturzentrum Beit Tarkib im Stadtteil Karada ist ein Treffpunkt mit Strahlkraft in die Stadt hinein, finanziert vom Goethe-Institut. Einer der regelmäßigen Gäste ist der deutsch-irakische Schriftsteller Najem Wali, den ich vor der Sendung in Österreich am Telefon erreicht habe. Guten Abend, Herr Wali.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Was ist das von Hella Mewis betriebene Kulturzentrum Beit Tarkib für ein Ort?
Ja, Beit Tarkib heißt wortwörtlich auf Arabisch das Haus des Zusammenfügens, des Zusammenbaus, des Basteln, also alles, was mit Kunst, mit Handwerk, mit künstlerisch-handwerklich zu tun hat. Also das heißt von Bildhauerei, Malerei, Tanzen, Installationen, alles. Mhm. Und das war ein Haus, das Hella auf ihre eigene Initiative 2015 gegründet hat, um Kurse dort anzubieten an Mädchen und Jungs. Zuerst, weil sie Kurse auch dort gibt, und dann haben viele junge Künstler sich angeschlossen bei der Arbeit. Dieses Haus war einer der alten Häuser in Karada, ein schönes Haus mit einer schönen Dachterrasse. Und da hat das Kulturministerium diese Häuser für Kulturerbe erklärt und haben diese Häuser für eine symbolische Miete angeboten, nur wenn man dort Kultur betreibt. Und das hat Hella hat diese Angelegenheit benutzt und hat das schön gemacht.
Hat sie denn diesem Ort auch so ihren eigenen Stempel aufgedrückt?
Hella war verliebt in Bagdad. Hella hat immer mir gesagt, wenn du mich nennst, sagt die Liebhaberin von Bagdad. Ashiqat Bagdad auf Arabisch. Und dieses Haus gehört zu den alten Struktur, also die schönste Struktur der Stadt. Und da hat sie dieses Haus schön gefunden für irgendeinen Traum bei sich zu verwirklichen. Ich erinnere mich, 2011 habe sie in Erbil getroffen, als sie aus Kairo gekommen ist damals. Und in einer Veranstaltung in Erbil und sagte zu mir, ich gehe nach Bagdad. Wir kannten uns damals nicht. Und ich habe gesagt, wieso gehst du nach Bagdad? Sie hat mir gesagt, ich habe deinen Roman Engel des Südens gelesen und so bin ich in Bagdad verliebt. Ich muss dahin. Und so ist sie hingegangen.
Okay. Sehr impulsiv.
Ja, wirklich. Ich hatte damals nie gewagt, selbst nach Bagdad zu gehen. Sie hat mich 2014 nach Bagdad gebracht. Sie hat mich mit der Stadt auch versöhnt. Sie hat eine Veranstaltung gemacht, die erste Veranstaltung, Lesung in meinem Leben überhaupt, in Bagdad zu machen. Mhm. Sie hat aus meinem Roman Bagdad Marlboro auf Deutsch gelesen und ich habe auf Arabisch gelesen. Traurigerweise, wenn ich heute zurückblicke, sie hat genau den Teil gelesen von meinem Protagonisten, einem amerikanischen Soldaten, heißt Daniel Brooks, der von irakischen Milizien auch entführt wurde und in einem Keller gebracht. Und ich sage, was für ein Schicksal. Deshalb macht mir das ganz traurig.
Sie selbst, Herr Wali, leben ja schon seit 1980 nicht mehr im Irak. Wie würden Sie denn die Sicherheit derzeit im Irak beschreiben?
Die Sicherheitslage hat sich verschlechtert, besonders letztes Jahr nach den Demonstrationen, also nach der Welle von Protesten ab 1. Oktober 2017. Und da in ihrem Haus viele junge Künstler, Rebellen sind, waren auch im Tahrir-Platz. Sie hatte sich gefühlt, musste sie auch dahin gehen. Und sie war deshalb dabei. Und sie war traurig, haben wir oft darüber gesprochen, zuletzt jetzt vor einer Woche. Also dass einige Leute entführt wurden, Freunde von ihr, einige erschossen wurden. Dann kam zu diesem furchtbaren Zwischenfall.
Das heißt, es war ihr bewusst, dass die Lage auch für Sie nicht ganz ungefährlich ist. Aber hätte sie sich denn überhaupt schützen können?
Nein, sie konnte sich nicht schützen. Einziger Schutz für sie, hat sie gedacht, die Menschen. Also die Menschen, die einfachen Menschen haben Hella geliebt. Wir waren einmal in einem Taxi, wo waren wir auf dem Weg zur Buchhändlerstraße, war es 2014. Erste Mal mit ihr in Bagdad war ich. Und mussten wir aussteigen, weil es war ein Stau. Und dann mussten wir durch enge Gassen in alten Stadtteilen von Bagdad gehen zu unserem Ziel. Ich habe ihr gesagt, Hella, wie können wir das machen? Sie sagte, komm, mach dir keine Sorgen. Und als wir durch die Gassen gegangen sind, waren alte Menschen, alte Leute, die sich sonnigen vor ihren Häusern. Sie sind aufgestanden, haben aus Respekt sie begrüßt und gesagt, hallo Madame. Also die Leute kannten sie. Sie war im Herzen von Menschen. Jeder wusste, diese deutsche blonde Frau, die mit einem Fahrrad durch die Straße geht.
Das Motiv für diese Entführung, was meinen Sie, was steckt dahinter? Also war sie dann doch politisch auffällig geworden, oder?
Ja, wir haben Milizien, wir haben Banden, die vielleicht Geldforderungen an Deutschland stellen. Einige Gruppen haben ihre Machtposition verloren und versuchen, dieses Geld aufzutreiben, egal wie. Die andere Seite, vielleicht wollte man nur eine Message an die jetzige Regierung unter dem neuen Ministerpräsidenten Mustafa Kardemi geben und sagen, es gibt keinen Staat, also wir haben die Macht. Die dritte These, das ist, seit einigen Wochen hat Bundesrepublik Deutschland und gerade in Berlin auch sehr stark Hezbollah verboten. Und es kann sein, dass der Arm von Hezbollah, weil es gibt einen Hezbollah auch in Bagdad, der jetzt vielleicht sie auch benutzt, um Geisel rauszuholen. Mhm. Wichtig ist für mich wirklich in Deutschland, dass man weiß, dass diese Frau eine wunderbare Frau ist. Es ist eine mutige Frau. Ich hoffe, dass Herr Maas, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, alles tut, um diese Frau freizukriegen.
Najim Wali, deutsch-irakischer Schriftsteller, gut bekannt mit Hella Mewis, die in Bagdad entführt wurde und vermisst wird. Herr Wali, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Weiß.
Schwarz.
Schwarz, ja. Sorry, Entschuldigung. Danke, ciao.
Twitter steht im Ruf, so eine Art Durchlauferhitzer für politische Agenten zu sein, eben auch solche, die sich auf anderem Wege nur wenig Gehör verschaffen könnten. Donald Trump zum Beispiel ohne Twitter, der hätte es schwer und gegen ihn ist die Plattform auch schon mehrfach vorgegangen. Trump hat, wie Attila Hildmann oder Xavier Naidoo, auch schon öfter Tweets der rechtsextremen Verschwörungsklicke QAnon retweetet, die wiederum in Trump einen Erlöser sieht, der gegen den sogenannten Deep State zu Felde zieht. Die Anhänger von QAnon glauben nämlich, dass ein satanischer Geheimbund in Washington die Strippen zieht und Verbrechen wie etwa Kinderhandel verschleiert. Twitter hat nun die Notbremse gezogen und 7000 QAnon-Accounts dauerhaft gesperrt. Darf, sollte oder muss ein soziales Netzwerk wie Twitter so etwas tun? Adrian Lobe kommentiert.
Ja, die Entscheidung war überfällig. Verschwörungstheorien dürfen auf einer seriösen Diskursplattform keine Bühne bekommen. Die Mitglieder dieser sektenähnlichen Gruppierung verbreiten nicht nur Desinformationen. Sie sprechen gewählten Politikern und insgesamt dem politischen System die Legitimation ab und säen damit den Hass, der in physischer Gewalt aufgeht. QAnon ist aus den anonymen Imageboards 4chan und später 8chan hervorgegangen, wo sich die Attentäter von El Paso, Christchurch und Halle radikalisiert haben. Das zeigt, aus welcher dunklen Ecke des Netzes diese Bewegung kommt. Nein, es hätte kein milderes Mittel gegeben, um diesen Verschwörungstheorien Einhalt zu gebieten. Warnhinweise, wie sie etwa bei Trumps Tweets eingeblendet wurden, bestärken Verschwörungstheoretiker nur in ihrem Glauben, hier werde etwas unter Verschluss gehalten. Und nein, es ist auch keine Zensur, wenn Demokratieverächter einen Platzverweis erteilt bekommen. Twitter ist ein privates Unternehmen, das sein Hausrecht ausübt. Vor allem, Meinungsfreiheit gilt nicht schrankenlos. Sie endet dort, wo falsche Tatsachen behauptet werden. So machte Mitte Juni ein einflussreicher QAnon-Aktivist auf Twitter diffuse Andeutungen, warum der Online-Händler Wayfair Möbelstücke mit Mädchennamen und großem Stauraum zu erhöhten Preisen verkaufe. Daraufhin schossen Spekulationen ins Kraut, Wayfair betreibe einen Kinderhandelring. Mit Verschwörung hat das nicht mehr viel zu tun, mit Verleumdung dagegen sehr viel. Und das hat im öffentlichen Diskurs keinen Platz. Daher hat Twitter richtig gehandelt. Natürlich hat die Aktion nur Symbolcharakter. 7.000 dauerhaft gesperrte und 150.000 eingeschränkte Accounts sind lächerlich gegenüber den 3 Millionen QAnon-Nutzern, die der Guardian auf Facebook gezählt haben will. Und natürlich werden Verschwörungstheorien im Netz weiter virulent sein, werden sich die Sektierer neue Kanäle suchen. Doch letztlich geht es darum, eine Brandmauer gegen Verschwörungen, Verleumdungen und Fakes zu errichten. Twitter hat, gerade im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahl, eine Verantwortung dafür, dass der verbale Giftmüll nicht in die kommunizierenden Röhren der Netzöffentlichkeit einsickert. Die in sozialen Netzwerken gestreute Lüge, Hillary Clinton betreibe ein pädophilen Netzwerk in Washington, hat der Demokratin bei der letzten Wahl Stimmen gekostet. Vielleicht die entscheidenden. Lange genug haben die Plattformkonzerne weggesehen. Jetzt ist es an der Zeit, die Verschwörungstheoretiker und Faktenverdreher in die Schranken zu weisen. Wer die Verfassung missachtet, darf sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, die in ihr verbrieft ist.
Das war ein Kommentar von Adrian Lobe. 3,5 Jahre Straflager für Juri Dmitrijew, den russischen Historiker und Menschenrechtler, der sich einsetzte, dafür Verbrechen unter Josef Stalin aufzuklären, aufzuarbeiten und der dafür den Machtapparat gegen sich aufbrachte. Ein Urteil, das zeigt, Russlands Strafjustiz zieht alle Register, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Vor Gericht lauteten Anklage und Urteilsspruch dann allerdings ganz anders, wie unser Moskau-Korrespondent Thilko Gries berichtet.
Schuldig ist der Historiker Juri Dmitrijew nach Auffassung des Gerichts in einem Punkt. Er soll sich an seiner Adoptivtochter vergangen haben. Dafür muss er 3 Jahre und 6 Monate in Haft, auf die jedoch die Untersuchungshaft angerechnet wird. Sein Anwalt rechnet damit, dass sein Mandant im Herbst wird freikommen können. Juri Dmitrijew hat das Urteil recht positiv aufgenommen. Er ist ein sehr beherrschter Mensch. Er ist überzeugt und weiß, dass er unschuldig ist. Er hat mir Danke gesagt. Da russische Gerichte in Fällen wie diesem meist dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen, und die hatte 15 Jahre Straflager gefordert, wurde dieses vergleichsweise milde Urteil vor dem Gerichtsgebäude in Petrozavodsk begrüßt. Jan Radzinski, Vorsitzender der Menschenrechtsorganisation Memorial, am Nachmittag mit seiner Deutung. So wie ich es verstehe, war das Ziel der Staatsmachtstrukturen und teilweise auch des Gerichts, etwas zu finden, womit die Staatsanwaltschaft nicht öffentlich beschämt wird und nicht gleichzeitig ein Mensch mit der Haftstrafe, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, umgebracht wird. Die Unterstützer sind sich also einig. Sie glauben, Dmitrijew habe sich nicht an seiner Tochter vergangen. Der Vorwurf sei politisch konstruiert, um die Arbeit des Historikers zu erschweren. Weil der Prozess hinter verschlossenen Türen stattfand und sich die Staatsanwaltschaft nicht äußerte, sind die Details für Außenstehende nicht endgültig zu beurteilen. Für die Position derer, die von einem politischen Urteil sprechen, spricht allerdings das begründete Misstrauen in die Justiz Russlands, die nicht unabhängig ist. Und gerade Menschenrechtler, die sich einer dem Staat missfallenden Arbeit widmen, können schnell Beklagte und Verurteilte werden. Dmitrijew ist biologischer Vater zweier Kinder und hatte gemeinsam mit seiner Frau zusätzlich eine Adoptivtochter angenommen. An ihr soll er sich vergangen haben, was er stets bestritten hat. In einem ersten Urteil vor 2 Jahren war Dmitrijew in erster Instanz freigesprochen worden. Das oberste Gericht der Teilrepublik Karelien hob das Urteil dann jedoch auf, woraufhin der zweite Prozess begann, der heute zu Ende ging, und er hatte einen noch schwerer wiegenden Vorwurf zu begutachten, eben des Missbrauchs. Das Kind, heute ein Teenager, lebt inzwischen bei seiner leiblichen Oma. Dmitrijew und sie haben keinen Kontakt mehr. Es gibt nach Medienberichten Hinweise darauf, dass auf die Heranwachsende Druck ausgeübt wurde, um Aussagen zu erhalten, die ihren Ziehvater belasten. Es gab aber auch entlastende Expertisen, argumentiert Natalia Solzhenitsyna, Witwe des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Alexander Solzhenitsyn, der das Buch Archipel Gulag schrieb. Es gab drei Gutachten über Juri Dmitrijew, die vollständig bestätigen, dass er in jeder Beziehung ein absolut normaler Mensch ist, von dem man nicht das vermuten kann, was man ihm vorwirft. Juri Dmitrijew hat als Historiker über Jahrzehnte die Identität von Erschossenen in Massengräbern, unter anderem in Sandarmoch, recherchiert, einem Ort einige hundert Kilometer nordöstlich von St. Petersburg. Dank Dmitrijews Suche in Archiven kennen wir heute die Namen aller in Sandarmoch Hingerichteten. 6241 Namen. Ihr Geburtsjahr, ihren Beruf, das genaue Datum des Arrests, des Urteils und der Hinrichtung, erklärt Irina Fliege, Direktorin des St. Petersburger Zweiges der Menschenrechtsorganisation Memorial. Jede Hinrichtung konnte er mit Einträgen in Archivdokumenten belegen. Es gibt in ganz Russland keinen anderen, auf diesem Niveau dokumentierten Ort der Opfer staatlichen Terrors. Die Aufarbeitung dieses historischen Kapitels begann erst mit dem Ende der Sowjetunion möglich zu werden. Heute, nachdem Russlands Führung längst eine andere Geschichtspolitik betreibt, ist das Graben in vergangenen Jahrzehnten wieder schwieriger geworden. Es ist nicht verboten, aber es wird erschwert, wo es nur geht. Die Organisation Memorial, der Dmitrijew auch angehört, trägt den diffamierenden Stempel ausländischer Agent. Die öffentliche Debatte über den gewaltsamen Tod vieler Menschen im Auftrag des Staates vor Jahrzehnten ist erloschen.
3,5 Jahre für den Historiker Juri Dmitrijew. Tilko Gries berichtete aus Moskau. Reisen, Urlaub machen, das fühlt sich in diesem Jahr anders an als sonst. Und viele schweifen ja auch nicht wie sonst in die Ferne wegen Corona. Wir befragen in unserer Fazit-Sommerserie Schriftsteller, Philosophinnen und Kulturwissenschaftler zu ihrem Denken im Urlaub.
Deutschlandfunk Kultur. Denken im Urlaubszustand.
Harriet Köhler ist Autorin und als hätte sie es gewusst, hat sie im letzten Herbst eine Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben geschrieben, die durch Corona ja jetzt so eine merkwürdige Aktualität bekommen hat. Für unser Interview ist sie ins Studio gekommen, ist also tatsächlich momentan nicht verreist. Guten Abend, Frau Köhler.
Guten Abend.
Wenn man so eine Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben schreibt, heißt es ja nicht, dass man nicht mehr wegfährt. Also waren Sie schon weg oder haben Sie Ihren Urlaub noch vor sich?
Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Urlaub vor mir und zwar fahre ich nach Rügen mit meiner Familie, was aber vor allem was damit zu tun hat, dass ich einen Mann habe, der sehr fest daran glaubt, dass er nur, wenn er ganz weit weg ist von zu Hause, zur Ruhe kommen kann und wieder zu sich selbst finden kann.
Ja, da ist er ja nicht der Einzige.
Nee, das stimmt. Mir geht es überhaupt nicht so. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mal richtig erholungsbedürftig bin, dann lege ich mich am liebsten in die Badewanne und dann ist es irgendwie auch wieder gut.
Also Sie brauchen eine Stunde in der Badewanne und dann haben Sie wieder den Energiespeicher vollgetankt.
Eine halbe Stunde reicht. Als Schriftstellerin ist man natürlich auch in der privilegierten Position, dass man jetzt eh nicht so am Rande des Nervenzusammenbruchs den ganzen Tag irgendwie 80 Telefonate führt und 24.000 Meetings hat. Insofern glaube ich tatsächlich auch, dass es eigentlich komisch ist oder eigentlich bedauerlich ist, dass offenbar so viele Leute ihr Leben so führen müssen, dass sie eigentlich nur einen Gedanken haben, nämlich dem Ganzen möglichst häufig und möglichst weit weg zu entfliehen.
Das ist ja auch eine relativ neue Erfindung.
Der Tourismus an sich oder das Reisen an sich ist eine wahnsinnig neue Erfindung. Für die breite Bevölkerung wurde das erst im Nationalsozialismus möglich, dass mit Kraft durch Freude die ersten organisierten Urlaubsreisen durchgeführt wurden. Und aber auch da ging es schon vor allem darum, dass man versucht hat, den Volkskörper möglichst gesund zu halten und dass man ihm so viel Erholung und Ablenkung biete, dass er geistig so gelassen ist, dass er auch dann nicht die Nerven verliert, wenn es daran geht, wahrhaft große Politik zu machen, so hat Hitler das gesagt. Und dieser Perfektionierungsgedanke oder Selbstoptimierungsgedanke, der ist der Urlaubsreise noch nicht so ganz ausgetrieben worden, habe ich manchmal den Eindruck.
Wir sprechen ja über das Denken im Urlaubszustand. Was passiert beim Denken im Urlaubszustand oder der Badewannenzustand?
Also ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, dass man tatsächlich sich erholt, indem man hin und wieder nichts tut. Und das ist ja auch von Hirnforschern nachgewiesen, dass es für den Kopf total wichtig ist, dass man sich Phasen gönnt, in denen man gar nichts macht. Dazu muss man aber natürlich nicht an den Strand fahren oder ganz weit weg in die Berge. Das kann man auch einfach tun, indem man morgens nicht aufsteht oder sich eben in die Badewanne legt oder aus dem Fenster guckt. Denn die Hirnforschung weiß, dass es bestimmte Areale des Gehirns gibt, die in dem Augenblick, in dem man über eine Aufgabe stark nachdenkt, konzentriert nachdenkt, ihre Aktivität herunterfahren. Und sobald man aufhört, darüber nachzudenken, fährt die sich wieder hoch. Den Effekt kennt ja jeder, dass man irgendwie nach einem Anfang für einen Brief sucht oder nach einer guten Idee für ein Geschenk oder so. Und man denkt und denkt und denkt. Und dann macht man einfach irgendwas anderes und legt sich aufs Sofa und hat plötzlich die schlagende Idee. Und wir sind eigentlich total doof, dass wir die ganze Zeit uns diesen geistigen Leerlauf, der so wahnsinnig wichtig ist, verweigern und irgendwie ständig auf unsere Handys gucken und ständig irgendwohin unterwegs sind und uns irgendwas angucken und irgendwie die ganze Zeit konsumieren und auf Input warten, wo wir doch eigentlich insgeheim wissen, dass wir mal durchatmen müssten und gar nichts tun. Und deswegen plädiere ich dafür, wenn es um Denken im Urlaubszustand geht, eigentlich den Urlaubszustand möglichst oft bewusst herbeizuführen.
Okay, das ist eigentlich ein schöner Schluss, aber ich komme noch mal auf diesen anderen Aspekt des Urlaubmachens oder des Reisens. Das ist ja dann quasi auch für viele Leute und bestimmt war es das für Sie, auch wenn Sie früher so viel gereist sind, Anregung. Inspiration, also gar nicht unbedingt ein Verzicht auf das, was da von außen auf uns reinkommt, sondern man will das, das macht auch etwas mit einem.
Also ich würde nie leugnen, dass natürlich das toll ist, in fremde Länder zu reisen. Ich glaube aber, dass es auch diese Inspiration, die man empfindet, viel mit einem selbst zu tun hat, weil man eben, wenn man in der Ferne ist, plötzlich einen anderen Blick hat und offener ist und aufgeschlossener und neugieriger ist und deswegen die Sachen stärker auf einen wirken. Wenn man mit den großen Denkern über das Daheimbleiben sozusagen auf die Sache guckt, die würden immer dafür plädieren, dass man, wenn man zu Hause dieselbe Brille aufsetzt, wie man sie in der Ferne hat, dass es dann auch direkt vor der eigenen Haustür total spannend und interessant sein kann. Ich habe neulich ein Buch gelesen von einem britischen Hummelforscher, der heißt Dave Goulson. Und der schreibt wahnsinnig mitreißend über die heimische Flora und vor allem über Insekten. Und der sagt, er sitzt lieber auf dem Boden und guckt einer kleinen Wanze oder einem kleinen Käfer zu, als wenn er nach Tansania fährt, um eine aufregende Safari anzugucken, weil letztlich die Tiere, die direkt vor der eigenen Nase sind, genauso interessant sind wie die ganz großen Tiere. Und so, also das könnte man natürlich auf viele andere Sachen auch münzen. Also wenn man sich für die Sachen interessiert, die direkt vor der eigenen Haustür liegen, können die genauso exotisch und fremd und abenteuerlich sein wie in der Ferne. Und wir sind in der Ferne so sehr darauf bedacht, Land und Leute kennenzulernen und sind total wild darauf, mal mit Einheimischen zu reden und so. Aber viele kennen ihre eigenen Nachbarn nicht. Ist doch auch Quatsch, oder?
Harriet Köhler, Buchautorin und nicht mehr Reisende, über das Denken im Urlaubszustand und das Glück, zu Hause zu bleiben. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Oliver Thoma.
Trotz massiver Kritik hat der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel ein Video des umstrittenen Rappers Farid Bang veröffentlichen lassen, in dem er appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. Auf die geplante Veröffentlichung eines gemeinsamen Videos verzichtete Geisel jedoch. Der Rapper wird immer wieder wegen frauenfeindlicher und antisemitischer Texte kritisiert. Geisel sagte, er wisse, dass Farid Bang eine ausgesprochen kontroverse Figur sei und halte manches in dessen Werk für widerwärtig. Die Stadt versuche jedoch, eine Zielgruppe zu erreichen, die sonst nicht zugänglich sei. In Ungarn wurde heute Szabolcs Szdul entlassen, der Chefredakteur von Index, dem größten regierungsunabhängigen Online-Portal des Landes. Das berichtet immer wieder kritisch über die Regierung von Ministerpräsident Orbán, etwa über deren umstrittene Migrationspolitik. Andrea Beer.
Index gehört der Stiftung MFA und deren Kuratoriumsvorsitzender Laszlo Bodolai nannte wirtschaftliche Gründe für die Entlassung. Szdul sei nicht in der Lage gewesen, innere Prozesse zu stoppen, die die Marktlage ungünstig beeinflussen würden. Der entlassene Chefredakteur kommentierte seine Kündigung schriftlich. Die letzten Wochen hätten noch deutlicher gezeigt, dass es in Ungarn Bedarf für ein Medium gäbe, bei dem keine äußeren Kräfte darüber entscheiden würden, wo unabhängig gearbeitet werden könne. Zuvor hatte er immer wieder gewarnt, dass die Index-Redaktion in Gefahr sei. Auch öffentlich. Wirtschaftlich hängt Index vom Medienkonzern Indermedia ab, in den sich vor einigen Monaten ein regierungsnaher Geschäftsmann eingekauft hat.
In Mannheim soll ein Zentrum für die Vermittlung, Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache entstehen. Das teilte das Leibniz-Institut für deutsche Sprache mit. Im Herbst soll ein Masterplan dafür vorliegen. Der erste Spatenstich für den Neubau soll voraussichtlich 2023 erfolgen und die Eröffnung 4 Jahre später stattfinden. Das Forum Deutsche Sprache werde der zentrale Ort sein, an dem die deutsche Sprache ausgestellt, diskutiert, erlebt, gesammelt, durchschaut und verstanden wird, heißt es in dem Konzept. Seit einem Monat sind die Kinos wieder eröffnet. Durchschnittlich besuchen aber nur rund 45 Zuschauer eine Vorstellung. Doch das liegt nicht nur an den Corona-Bedingungen, sagt unser Kinoexperte Patrick Welinski.
Die Kinos sind zwar offen, aber was heißt das, die Kinos? Wir haben gut 1700 Kinos in Deutschland, 801 sind offen, das ist der aktuelle Stand. Und die meisten Menschen sagen, sie würden gerne wieder ins Kino gehen, aber um die Ecke ist das Kino eben geschlossen. Und 33% es gibt so eine aktuelle Studie, der Menschen, die befragt werden, warum sie gerade nicht ins Kino gehen, sagen, weil es keine gute Filmauswahl gibt. Und das liegt daran, dass die Verleiher wiederum sich nicht trauen, die großen Filme rauszubringen, die sie haben.
Filme mit großem Publikumspotenzial werden noch zurückgehalten, aus Sorge davor, dass mit leeren Kinos die Produktionskosten nicht eingespielt werden können.
Filme der Woche hier bei Fazit. Wir blicken zusammen mit Jörg Taschmann nach Osteuropa. Aus Polen kommt ein Film über die Kreuzzüge, Sword of God, der letzte Kreuzzug. Und Als wir tanzten, haben wir gestern bei Fazit schon mal kurz drüber gesprochen, eine georgisch-schwedische Koproduktion über einen schwulen Tänzer.
Der georgische Tanz basiert auf Männlichkeit. Im georgischen Tanz ist kein Platz für Schwäche.
Männlichkeit, stark sein, Tanz, Jörg Taschmann. Was ist das Thema dieses Films? Die Entdeckung der eigenen Homosexualität?
Es dauert ein bisschen, bis der Film dieses Thema dann findet. Am Anfang ist es einfach nur die Geschichte von jungen Leuten in einer Tanzkompanie, nämlich dem georgischen Nationalballett irgendwie untergeordnet oder Nationaltanztheater. Und was wir sehen, ist ein gewisser Generationenkonflikt. Die jungen Tänzer und Tänzerinnen sollen einer Tradition folgen. Wir haben es hier gerade im Ausschnitt gehört, der georgische Tanz ist angeblich männlich. Da geht es nicht um Sexualität oder um Verführung, sondern man folgt traditionellen Riten. Und wenn nun von diesen jungen Leuten, die eigentlich ganz entspannt sind, auch mal gerne eine rauchen nach dem Training. Wer da aufmuckt oder anders ist oder nicht pünktlich ist, der fliegt dann auch gnadenlos raus. Der Film zeigt aber auch, dass man vom Tanzen eigentlich gar nicht leben kann, dass also Kultur gar nicht so eine große Rolle spielt, wie es immer behauptet wird. Und Homosexualität ist ebenso ein Tabu wie Sex vor der Ehe beispielsweise. Und der Film zeigt eben, dass Georgien eben klassisch heterosexuell ist und zwar nicht nur offiziell, sondern auch im privaten Rahmen.
Der Film wurde in Georgien ja auch nur unter Polizeischutz gezeigt. Das heißt, das ist jetzt auch nicht nur Fiktion, die wir da sehen. Ja? Also welches Georgien, welches Männer- und Frauenbild zeigt dieser Film?
Na, er zeigt eben etwas, was ja belegt ist. Es ist ja auch beispielsweise gestern Abend in dem Beitrag erklärt worden, es hat ja wirklich nicht nur Anfeindungen gegen Homosexuelle gegeben oder gegen den Versuch, so etwas wie eine Gay Parade oder Gay Pride zu machen, sondern die sind ja physisch angegriffen worden, sie werden mit dem Leben bedroht und der Film macht hier ganz klar, wenn man sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, dass man dann eigentlich in Georgien kaum bleiben kann. Also man ist gezwungen, irgendwelche Lebenslügen zu machen, der Familie das zu verheimlichen. Es gibt sehr, sehr wenig Verständnis dafür. Das zeigt uns der Film hier ganz deutlich.
Der Hauptdarsteller Levan Gelbakiani, der wurde ja auch als bester Darsteller für den Europäischen Filmpreis nominiert. Zu Recht?
Also er ist schon sehr gut in dieser Rolle. Mir hat aber ehrlich gesagt, er spielt ja eher so diesen eben, ich sag mal in Anführungszeichen, eben nicht männlich georgischen Tänzer, sondern sehr fein, sehr filigran, sehr sensibel, der irgendwo auch noch nicht genau weiß, was er will, in welche Richtung er gehen will. Tanzen ist schon seine Leidenschaft, bevor er sich dann eben in einen anderen Tänzer verliebt, der von Bashi Walishvili verkörpert wird, der mir sehr gut gefallen hat, weil der sowas Entspanntes hatte, sowas Unangepasstes. Aber richtig gut fand ich eigentlich die Frauen, obwohl es um die in erster Linie ja gar nicht geht. Aber das waren einfach Figuren, die irgendwie ambivalenter waren. Ich hatte schon ein bisschen das Problem damit, dass dieser Film sowas politisch Korrektes will auf der einen Seite, aber damit irgendwie vielleicht auch eher westliche Klischees bedient und vielleicht doch nicht so in die Tiefe geht und auch mal hinterfragt, woher kommt denn diese Homophobie? Also das hinterfragt der Film dann eigentlich nicht. Und wenn ich mir die Karriere dieses Films anschaue, dann habe ich gesehen, er ist auf wahnsinnig vielen Festivals gelaufen. Er ist eigentlich nur im Westen in die Kinos gekommen, in ganz wenigen Ländern Osteuropas, beispielsweise Litauen oder so. Interessanterweise lief er auch in der Türkei. Aber das ist ein Film, wo man so ein bisschen den Verdacht hat, dass er mehr für ein westliches Publikum ist als zum Beispiel für ein georgisches Publikum.
Welche Rolle spielen da denn jetzt eigentlich Musik und Tanz?
Also das ist schon ganz gut gelungen. Es ist schon auch ein großer Tanzfilm. Musik spielt eine sehr große Rolle. Es gibt immer wieder eben schöne Szenen, wo die fast meditativ sind. Und auch wenn ich jetzt kritisch war und gesagt habe, das hat eher einen westlichen Blick, ist es dennoch ein sehenswerter Film, der auch packend ist, den man sich auch gerne anschaut mit unbekannten Gesichtern und eben auch ein Land, von dem man eigentlich viel zu wenig weiß.
Auch im zweiten Film geht es ja eigentlich um Intoleranz. Sword of God, der letzte Kreuzzug von Bartosz Konopka, polnischer Film. Zwei Priester und ein Kreuzritter sollen ein heidnisches Dorf zum christlichen Glauben führen. Gibt es da eine Metaebene?
Der Film ist sehr verstörend. Es ist nämlich in den ersten 40 Minuten passiert fast gar nichts. Man ist irgendwo am Meer. Irgendwie sind da zwei Priester, die verstecken sich immer in irgendwelchen komischen Hütten, die sie sich bauen. Dann ist da ein heidnisches Dorf, wo sich die Leute alle mit Lehm bemalen. Und es so ganz langsam schält sich dann eine Geschichte heraus. Es geht dann schon darum, das spielt natürlich irgendwann im frühen Mittelalter. So genau weiß man das nicht. Man weiß auch gar nicht genau, wo das geografisch angesiedelt sein soll, außer dass es am Meer spielt. Die reden zwar polnisch, aber zum Schluss kommt ein König, der dann plötzlich holländisch und englisch redet, also auch das ist sehr verwirrend und insofern hatte ich große Probleme, in diesen Film reinzukommen. Allerdings gibt es dann immer mal wieder so lichterne Momente, der Film ist in Breitwand gefilmt, es gibt mal ganz tolle Aufnahmen hier und da. Ab und zu hat er dann auch mal wirklich ein Thema, dann geht es nämlich wirklich darum, welche unheilvolle Rolle dann eben auch die Kirche spielt bei der Christianisierung, wie viel das mit Intoleranz zu tun hat, wie wenig man Gegenmeinung akzeptiert, aber eine wirkliche Metaebene. Beispielsweise Parallelen auf das heutige Polen, konnte ich dann nun beim besten Willen nicht erkennen. Dazu ist es dann wieder viel zu sehr Genrefilm.
Okay, hört sich jetzt erstmal nicht so verlockend an. Gibt es irgendeine Ebene, die cineastisch interessant ist, weshalb man dafür ins Kino gehen sollte?
Also man könnte natürlich denken, es gibt ja so eine gewisse Tradition des, sage ich jetzt mal, Films, der was mit Christianisierung zu tun hat, mit Mittelalter. Da gibt es Meisterwerke wie Andrei Rublev von Andrei Tarkowski oder aber auch Marketa Lazarova, ein tschechoslowakischer Film von František Vlacil von 1967. Rublev ist von 66. Da hat man das schon mal angesprochen im osteuropäischen Kino. Aber an diese Meisterwerke oder an diese sehr vielschichtigen und auch viel besser gefilmten Werke kommt jetzt Sword of God nicht heran. Also insgesamt bleibt das schon ein relativ enttäuschender und eben, wie gesagt, auch sehr sperriger Film. Da ist es wirklich schwer, von Anfang bis Ende dabei zu bleiben.
Die Filme der Woche vorgestellt von Jörg Taschmann. Sword of God, Der letzte Kreuzzug und Als wir tanzten. Vielen Dank, Jörg.
Sehr gerne.
A slightly curving place lautet der mehrdeutige Artikel einer Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Und mit diesem curvy place ist eine Kuppel gemeint, unter der sich das Publikum versammeln kann, eine ambisonische Klangkuppel. Gerd Brendel hat dort zusammen mit anderen Tondokumente des indischen Klangarchäologen Uma Shankar Mantravadit gehört. Dokumente, die in die Vergangenheit führen.
Wie hören wir, wenn wir hören? Was hören wir? Wen hören wir? Wie hört sich die Vergangenheit an? Fragen, denen die Klangarchäologie nachgeht. Herkömmliche Archäologen fördern stumme Steine zutage, die uns Bilder liefern. Archäologen, sie vermessen ihre ausgegrabenen Fundamente und Ruinen und konstruieren so das ursprüngliche Erscheinungsbild historischer Stätten. Klangarchäologen messen zum Beispiel die Zeit, die das Echo von einer Stele zur nächsten braucht. Sie nehmen auf, wie sich die Stimme eines Schauspielers in einem antiken Theater von Sitzreihe zu Sitzreihe immer weiter nach oben fortpflanzt. Und erzählen uns so etwas darüber, wie sich die Vergangenheit angehört haben könnte. In Stonehenge, einem griechischen Theater, einem buddhistischen Amphitheater in Indien. Angehört haben könnte. Darauf legt Nida Gauss, die Kuratorin der aktuellen Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt, großen Wert.
Wir nehmen nicht auf, wie sich die Vergangenheit anhörte, sondern wie sie sich angehört haben könnte. Das ist das Erste, was die Ausstellung erzählt.
Eine akustische Messung liefert nicht mehr und nicht weniger als
das Potenzial einer Aufführung, einer Darbietung, die diesen Orten immer noch innewohnt.
Das akustische Anschauungsmaterial im Haus der Kulturen der Welt präsentiert die Aufnahmen des indischen Tonkünstlers, Lyrikers, Klangarchäologen und Erfinders Uma Shankar Mantravadit. Mit dem von ihm entwickelten ambisonischen Mikrofon hat er die akustischen Eigenschaften archäologischer Ausgrabungsstätten in Indien erforscht. Ambisonisch?
An ambisonic microphone can record sound in three dimensions.
Ambisonische Mikrofone liefern einen dreidimensionalen Klang. Aber in der Ausstellung geht es um mehr als um die Erfahrung von Klangräumen, etwa einem Ruinenfeld, einer Straßenszene in einer indischen Großstadt oder eines Tempelrituals.
They hear the blasts of conch shells from the temples and monasteries. One by one at first. Then in broken unison. Then overlapping. Then silent.
What does a measurement tell you? The shift from
Was sagen Messungen aus? Sie ermöglichen den Wechsel von der Wahrnehmung einer Ausgrabungsstätte als einem Ort, wo Geschichte dingfest wird, wo historisches Wissen festgelegt wird, hin zu einem Hören, das zu keinem Ziel führt, das nicht eingepackt und abtransportiert werden kann.
In einer Gesellschaft, in der wie der indischen Archäologie zu politischen Interessen benutzt wird, wenn zum Beispiel der Abriss einer jahrhundertealten Moschee mit den Fundamenten eines angeblichen Tempels zu Ehren Ramas legitimiert wird, bringt Uma Shankar Mantravadit eine mehrdeutige Vergangenheit und Gegenwart zu Gehör. Mehrdeutig wie der Titel der Ausstellung, A Slightly Curving Place, ein leicht gekrümmter Ort. In der Mythologie der Giants, einer indischen Religionsgemeinschaft, bezeichnet er den Aufenthaltsort der vollkommenen Seelen, die hier unter dem gewölbten Firmament in vollkommener Isolation kreisen. Unter dem leicht gekrümmten Dom aus Klang bewegen sich im Haus der Kulturen der Welt aber auch die Besucher der Toninstallation. Eine akustische Reise durch Räume und Zeiten erwartet sie. Wenn sich etwa Mantravadit auf einer belebten Straßenkreuzung durch sein klapperndes Mikrofon an eine blinde Sängerin erinnert.
Then another, and another, and another.
Und so hören wir noch eine Geschichte und noch eine und noch eine, bis das Gehörte von den eigenen Erinnerungen überlagert wird. Keine Archäologie der Welt kann die Vergangenheit zum Leben erwecken. Aber Töne und Klänge ermöglichen Reisen zu den unerhörten Stimmen der Vergangenheit und der Gegenwart. In diesen Tagen im Haus der Kulturen der Welt.
Dokumente eines Klangarchäologen, Sounds, die einmal so geklungen haben, könnten Slightly Curving Place noch bis 20. September im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Und jetzt der Blick in die Feuilletons von morgen mit Klaus Pokatzki.
Über die Hälfte der Deutschen liest täglich Zeitung, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Ich mag den Artikel, der gut recherchiert und geschrieben ist, sagt in der Wochenzeitung Der Freitag der Schweizer Schriftsteller Christian Haller. Lassen wir uns hier überraschen. Was der deutschen Philosophie zu Corona eingefallen ist, erklärt uns die Süddeutsche Zeitung nach sorgfältigem Studium der Fachzeitschrift Information Philosophie. Es ist ein einziger fröhlicher einerseits, andererseits Brei, garniert mit Banalitäten aller Art aus dem Handbuch für Sonntagsreden, urteilt Jens Christian Rabe über das, was die naturgemäß ja recht akademisch-theoretisch eingestellten Philosophen zustande gebracht haben und empfiehlt ihnen beim Thema Corona mehr Gespür für Trivialität. Dann werden wir jetzt ganz trivial. Jeder träumt von der einsamen Insel. Doch was bleibt uns im Urlaub, wenn wir alleine sind, will die Neue Zürcher Zeitung wissen. Wer gerade Wochen der freiwilligen oder erzwungenen Corona-Isolation hinter sich hat, sehnt sich auch im Urlaub sicher nicht nach weniger Gesellschaft, sondern nach mehr, meint Miloš Matušek. Es sind gerade diese kaum mehr als 100 Tage Sommer pro Jahr, die der Mensch auch braucht, um sich den anderen zu zeigen, wie er ist. Mal nicht ständig arbeitend, mal nicht ständig im Stress, mal nicht dauernd in irgendeiner Funktion, sondern als jemand, der sich die Freiheit und Erlaubnis genommen hat, einfach nur zu sein. Ist das noch trivial oder schon Philosophie? Nirgendwo sonst arbeiten junge Frauen so hingebungsvoll an einer Kim Kardashian-haften Formung ihres Pos wie im Fitnessstudio, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Allen nicht-trivialen Philosophinnen sei gesagt, Kim Kardashian ist Model und Schauspielerin. Und ihr hinteres Körperteil? Das ist ein sehr großer, sehr runder Po, der von der Seite betrachtet einem Luftballon ähnelt, erklärt uns Melanie Mühl, deren Artikel aber nicht nur sommerlöchrige Ursachen hat, sondern auch einen sehr ernsthaften Hintergrund. Schließlich ließen sich 2018 knapp 390.000 Menschen in Deutschland der Schönheit wegen operieren. In den Vereinigten Staaten und Brasilien, die den ersten und zweiten Platz im weltweiten Vergleich belegen, waren es jeweils rund 1,5 Millionen. Ob deren Präsidenten auch dazu gehören? Der brasilianische macht sich zumindest aus Corona ja immer noch einen Jux, während der amerikanische die Pandemie langsam etwas ernster zu nehmen scheint. Zumindest wirbt er nun für Masken. Warum hielt Trump Covid-19 anfangs für eine Erfindung seiner Gegner und eine Übertreibung der Medien? Fragt die Wochenzeitung Die Zeit. Für Trump und seine Anhänger ist die Kontaktsperre, meint Thomas Assheuer, nicht bloß ein Anschlag auf ihre Freiheit, sondern zugleich ein Anschlag auf das Leben. Freiheit und Leben gehören in diesem Weltbild existenziell zusammen. Die Freiheit muss frei sein, um das wahre Leben zu leben, das unverfälschte, das echte und natürliche Leben des Real American. Dann warten wir mal ab, was der Wahlkampf in den USA noch für Überraschungen bringen wird. Bin zu alt, um Politiker generell zu bewundern. Das sagt noch der Schriftsteller Christian Haller. Was mögen Sie an Angela Merkel? Fragt der Freitag. Antwort: Wie sie da sitzt, unerschütterlich, erratisch, fast schon philosophisch.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.